Liebe Geschwister, wir grüßen euch von der Teenager-Ferienbibelschule oder Jüngerschafts-Ferienbibelschule, wie sie später dann umbenannt wurde, weil auch 18-Jährige und Ältere dabei waren, die eben keine Teenager mehr waren. Dann haben wir irgendwann einmal gesagt, wir nennen sie nicht mehr Teenager-Ferienbibelschule, sondern eben JFB, Jüngerschafts-Ferienbibelschule. Aber das ist egal, wie sie heißt. Wir freuen uns, mit jungen Menschen zusammen zu sein. Und ich mache das jetzt schon zum 23. Mal. Im Jahr 2000 haben wir damit angefangen. Ja, dann ist es eigentlich schon das 24. Mal, ist egal. Aber ich werde auch langsam älter, werde dieses Jahr, wenn alles normal läuft, zum 8. Mal Opa. Und dann merkt man manchmal mit den 13- bis 17-Jährigen, dass man nicht mehr ganz so viel Energie hat. Aber irgendwie melden sie sich trotzdem noch an zu dieser Freizeit. Und ich fasse das auch durchaus als Kompliment auf, dass sie es immer noch aushalten, knapp 2 Wochen mit dem achtfachen Opa eine Freizeit zu verbringen. Ich habe auch noch ein bisschen Energie, um mit ihnen Sport zu treiben. Allerdings beim Fußball kann ich im Sturm nicht mehr wirklich mithalten. Deshalb stehe ich nur noch im Tor, als ein bisschen ein steifer dritter Pfosten. Aber das alles macht noch Spaß und das geht gut. Aber die Nachtruhe, die ist uns schon total wichtig. Und da sind sie sehr gnädig mit uns dieses Jahr. 11 Uhr abends ist eigentlich immer Ruhe. Zumindest höre ich dann bisher nichts mehr von ihnen. Ich weiß natürlich nicht, ob sie im Bett noch quatschen oder noch wach sind. Und so ist mein Wort heute Morgen ein Wort an alle unter uns, die so auf die 140 zugehen, wie Isaac damals. Nun, wir werden nicht mehr ganz so alt wie die Patriarchen, aber es ist eben schon noch ein Unterschied, ob man zwischen 10 und 20 Jahren alt ist oder zwischen 60 und 80. Und es gibt gewisse Gefahren, die mit dem Alter verbunden sind. Und über die möchte ich heute sprechen. Und es ist jetzt allerdings nicht nur ein Wort an die Alten, sondern auch in die Jungen, in dem Sinn, dass ja auch sie älter werden. Und dass diese Gefahren vielleicht auch jetzt schon in ihrem Leben bestehen, wenn nicht dann auf sie zukommen werden, wenn sie älter werden. Es geht um Isaac in 1. Mose 27. Wir wollen uns diesen Mann anschauen zunächst und dann auch seinen Sohn Jakob mit der Überschrift Gottes gerade Linien auf unseren krummen Wegen. Gottes gerade Linien auf unseren krummen Wegen. Im Kapitel 27 in 1. Mose angekommen, da haben wir in den letzten Kapiteln, also in den vorangehenden Kapiteln 24, 25 und dann vor allen Dingen 26, einen Isaac vor uns, der eigentlich ein Glaubensvorbild ist. Er wird ja geboren als der Sohn Abrahams, der alles erbt. Und er wartet treu auf dieses Erbe. Zunächst einmal wartet er auf seine Frau Rebekka. Abraham schickt seinen Knecht los mit 10 Kamelen in das weite Padan Aram, etwa 600 Kilometer nördlich von Hebron, wo Abraham wohnt. Und Isaac wartet auf diese Braut. Er geht hinaus aufs Feld beim Sonnenuntergang, um nachzusinnen. Und dann kommt ihm seine Frau entgegen. Es gibt keine schönere Vorstellung, wie man seine Frau bekommen kann. Zugeführt auf 10 Kamelen mit einer kleinen Karawane. Und dann ist er glücklich mit seiner Rebekka. Sie kriegen keine Kinder und er betet für sie. 40 Jahre ist er alt, als er heiratet. Dann mit 60 Jahren erhört Gott sein Gebet und sie bekommen Zwillinge. Esau und Jakob. Und mit der Ankunft dieser Zwillinge entsteht eine gewisse Entzweiung in dem Ehepaar. Weil der Isaac den Esau liebt, weil das so ein richtiger Junge ist, der rausgeht in die Natur und als er älter wird, wird er ein Jäger, ein erfolgreicher Jäger. Und weil Isaac ganz besonders gerne Wildfleisch isst, liebt er seinen Sohn Esau noch mehr und die beiden bilden ein tolles Team. Gleichzeitig ist Jakob der jüngere Zwilling. Freundlich gesagt, ein Muttersöhnchen, der in den Zelten bleibt und kochen lernt und bei der Rebekka, bei seiner Mama ist. Und wir kommen jetzt zu einer Szene, wo Isaak wahrscheinlich ungefähr 130 Jahre alt ist und Jakob etwa 70 Jahre alt. Und Jakob, der 70-jährige Sohn, ist noch nicht verheiratet, tut immer noch das, was die Mama ihm sagt. Und leider hier in einem Moment, wo er ihr hätte widerstehen sollen. Wir lesen den Text in 1. Mose 27, ab Vers 1. Es geht jetzt um die Frage, wie soll Isaak das Erstgeburtsrecht beziehungsweise den Segen der Verheißung, den Abraham von Gott bekommen hatte und den Abraham auf Isaak gelegt hatte und den Isaak jetzt auf einen seiner Söhne weiterlegen soll, wie soll das vonstatten gehen und wer soll ihn bekommen? Schon bei der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, als die beiden Zwillinge sich im Leib der Mutter stritten, da sagte Gott zu Rebekka, zwei Nationen werden aus deinem Leib hervorgehen und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das war ein Gotteswort, was Rebekka und natürlich auch Isaak bekommen hatten. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und dann hatte ja Esau auch im Laufe seiner Geschichte dem Jakob sein Erstgeburtsrecht verkauft in dieser Szene mit dem Linsengericht, wo er von der Jagd kam und Angst hatte, vor Hunger sterben zu müssen und dann sein Erstgeburtsrecht drangegeben hatte, um sich zu sättigen mit dieser Linsensuppe von Jakob. Das war bekannt. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen und das Erstgeburtsrecht hatte Esau eigentlich abgetreten an den Jakob. Aber wie verhält sich jetzt Isaak, als es darum geht, den Segen weiterzugeben? 1. Mose 27, Vers 1. Und es geschah, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach waren, um zu sehen, da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn. Und Esau sprach zu ihm, hier bin ich. Und Isaak sprach, sieh doch, ich bin alt geworden, ich weiß nicht den Tag meines Todes. Zur Erinnerung, Ismael, der Halbbruder Isaaks, der 14 Jahre älter war als Isaak, von ihm heißt es in Kapitel 25, Vers 17, 1. Mose 25, 17, und dies sind die Lebensjahre Ismaels, 137 Jahre. Und wenn wir die Geschichte einigermaßen chronologisch lesen, dann könnte es gut sein, dass also wenn wir 137 minus 14 sind wir bei 123, dann war Isaak vielleicht hier einige Zeit nach dem Tod Ismaels und hat gesehen, mein Bruder ist gestorben mit 137. Jetzt wird es vielleicht für mich auch langsam Zeit, ich sehe schon nicht mehr so gut und es ist naheliegend, dass er jetzt sicherheitshalber den Segen weitergibt. Er war 60, als Jakob geboren wurde, also wenn Isaak hier 123 plus ist, dann wäre Jakob 63 plus. Also wenn man Jakobs Leben zurückrechnet von anderen Angaben, dann kommt man etwa auf 70 Jahre, war Jakob hier alt, dann wäre Ismaels Tod schon vor 7 Jahren geschehen. Also Isaak denkt dran, ich muss langsam dafür sorgen, dass das Erbe und der Segen geregelt werden. Sieh, ich bin alt geworden, 27,2. Ich bin alt geworden und weiß nicht den Tag meines Todes. Und nun nimm doch dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen und geh hinaus aufs Feld und erjage mir ein Wildbret. Und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, wie ich es gern habe. Und bring es mir, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, ehe ich sterbe. Und Rebekka hörte zu, als Isaak zu seinem Sohn Esau redete. Und Esau ging aufs Feld, ein Wildbret zu erjagen, um es heimzubringen. Und Rebekka sprach zu ihrem Sohn Jakob und sagte, siehe, ich habe deinen Vater zu deinem Bruder Esau reden hören. Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, das ich esse und dass ich dich vor dem Herrn segne vor meinem Tod. Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme in dem, was ich dir gebiete. Geh doch zur Herde und hole mir von dort zwei gute Ziegenböckchen. Und ich will sie zu einem schmackhaften Gericht bereiten für deinen Vater, wie er es gern hat. Und du sollst es deinem Vater bringen, dass er esse, damit er dich segne vor seinem Tod. Da sprach Jakob zu Rebekka, seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist ein behaarter Mann und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht wird mein Vater mich betasten und ich werde in seinen Augen sein wie einer, der Spott mit ihm treibt. Und ich werde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. Seine Mutter aber sprach zu ihm, dein Fluch komme auf mich, mein Sohn. Höre nur auf meine Stimme und geh, hole sie mir. Also die zwei Ziegenböckchen. Zur Erinnerung, bei der Geburt war Esau schon als frisch geborener Säugling stark behaart und Jakob war ganz unbehaart, ganz glatt. Und so hat sich das auch in späteren Jahren scheinbar weiterentwickelt. Esau sehr behaart, Jakob eher unbehaart. Vers 14. Und Jakob ging und holte sie und brachte sie seiner Mutter. Und seine Mutter bereitete ein schmackhaftes Gericht, wie sein Vater es gern hatte. Und Rebekka nahm die Kleider Esaus, ihres älteren Sohnes, die kostbaren, die bei ihr im Haus waren, und zog sie Jakob, ihrem jüngeren Sohn, an. Und die Felle der Ziegenböckchen zog sie über seine Hände und über die Glätte seines Halses. Und sie gab das schmackhafte Gericht und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Wir lesen weiter. Und Jakob ging zu seinem Vater hinein und sprach, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Und Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Ich lade euch ein, jetzt euer Augenmerk besonders auf 5 Lügen zu richten, die Jakob jetzt ausspricht in dieser Begegnung mit seinem Vater. Noch einmal Vers 19, und Jakob sprach zu seinem Vater, erste Lüge, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Zweite Lüge, ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Er hatte nicht zu ihm geredet und er hatte auch kein Wildbret erjagt, sondern 2 Ziegenböcklein geholt. Steh doch auf und setze dich und iss von meinem Wildbret. Dritte Lüge, es war kein Wildbret, es waren Ziegenböckchen. Damit deine Seele mich segne. Und Isaak sprach zu seinem Sohn, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Und jetzt kommt die vierte Lüge. Und er sprach, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Hier nimmt er sogar noch den Namen Gottes in den Mund und lügt wie gedruckt. Da sprach Isaak zu Jakob, tritt doch herzu, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat hin zu seinem Vater Isaak. Und Isaak betastete ihn und sprach, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren behaart wie die Hände seines Bruders Esau. Und Isaak segnete ihn. Und er sprach, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und Jakob sprach, ich bin es. Fünfte Lüge. Da sprach Isaak, reiche es mir her, dass ich esse vom Wildbret meines Sohnes, damit meine Seele dich segne. Und Jakob reichte es Isaak hin, und er aß, und er brachte ihm Wein, und er trank. Und sein Vater Isaak sprach zu ihm, tritt doch herzu und küsse mich, mein Sohn. Und Jakob trat herzu und küsste ihn, und Isaak roch den Geruch seiner Kleider, und er segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Und Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Fülle von Korn und Most. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Wer dir flucht, sei verflucht und wer dich segnet, sei gesegnet. Und noch 2 Verse, und es geschah, so wie Isaak geendet hatte, Jakob zu segnen. Ja, es geschah, als Jakob gerade von seinem Vater Isaak hinausgegangen war, da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd. Und auch er bereitete ein schmackhaftes Gericht und brachte es zu seinem Vater und sprach zu seinem Vater, mein Vater, stehe auf und esse vom Wildbret seines Sohnes, damit deine Seele mich segne. Und dann erschrickt der Isaak zu Tode und er realisiert, dass er getäuscht wurde. Wir behalten diese 5 Lügen von Jakob einmal im Hinterkopf, wir kommen nachher noch darauf zu sprechen. Aber wir wollen zunächst uns den Isaak noch einmal etwas genauer anschauen. Isaak war ein Glaubensvorbild, wie ich schon sagte, wie er auf seine Frau gewartet hat, wie er für sie gebetet hat. Und dann auch in Kapitel 26, das habe ich eben noch vergessen, er hält fest am Erbe, das verheißen ist, an dem Land, Aber er hält sich als freundlicher Fremdling auf in diesem Land. Er lässt sich nicht in Streit ein mit den Philistern, sondern ist sanftmütig, wenn sie kommen und ihm die Brunnen streitig machen, die Abraham gebohrt hatte, dann zieht er sich zurück, gräbt einen neuen Brunnen, dann kommen sie wieder und streiten auch um diesen. Und so verhält er sich sehr weise, sehr sanftmütig, bis sie schlussendlich merken, der Mann wird einfach von Gott gesegnet. Und dann kommen die Philister und sagen, du bist einfach ein Gesegneter des Herrn und bieten ihm an, einen Bund mit ihnen zu machen. Als ein vorbildliches, freundliches Verhalten, er wartet auf Gottes Handeln in Bezug auf das Land, aber er tut es doch seinem Vater Abraham gleich, indem er an diesen Verheißungen festhält und sich im Land aufhält. So im Großen und Ganzen ganz zusammengefasst gesagt. Aber jetzt im Alter, wo wir ihn sehen, da haben wir den Eindruck, er hat an geistlicher Spannkraft verloren. Er sieht kaum noch, und anstatt jetzt wirklich in Gottes Abhängigkeit zu Gott zu gehen und sie fragen, wie mache ich das jetzt mit dem Segen? Eigentlich müsste der Ältere den Segen bekommen, aber du hast gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und unser Esau ist nicht gerade der frömmste Mann. Er hatte sich auch zwei Frauen von den Kanaanitern genommen. Und in Hebräer 12 lesen wir, dass er ein Gottloser und ein Hurer war. Also der hatte mit Gott nichts am Hut. Und das Erstgeburtsrecht hatte er verkauft. Er schätzte also auch diese hohe Berufung seiner Vorfahren nicht. Wie sollte Isaak das jetzt angehen? Natürlich hätte er Gott suchen sollen im Gebet. Und Gott hätte ihm einen Weg gezeigt, wie Jakob und nicht Esau gesegnet werden konnte. Und das war auch Gottes Plan und Gottes souveräner Plan, von dem er sich nicht abbringen ließ. Aber Isaak ist überhaupt nicht offen für diesen Gedanken oder diese Linie in die Richtung zu denken. Er ist ein sinnlicher alter Mann geworden. Alle seine fünf Sinne werden jetzt aktiviert, um die Angelegenheit zu prüfen. Er sieht nicht mehr so gut. Also mit den Augen kann er schon nicht mehr richtig prüfen. Dann hört er die Stimme und er sagt, die Stimme ist eher Jakobs Stimme. Aber die Haare, die reden von Esaus Armen und Esaus Nacken. Er traut jetzt seinem Tastsinn mehr als seinen Ohren. Und dann ist er noch von dem Wildbret seines Sohnes, und das ist eigentlich die blamabelste Stelle in der ganzen Prüfung. Er, der große Feinschmecker, der immer so sehr das Wildbret Esaus liebte, der bekommt jetzt einen Ziegenbraten serviert und er merkt das noch nicht mal. Er denkt, er würde Wildbret essen, aber es ist Ziegenfleisch. Und als großer Feinschmecker, der über Jahrzehnte das Wildbret seines Sohnes Esaus genossen hat, warum merkt er das nicht? Nun, Rebekka wusste, was ihm schmeckte. Sie hat ja gesagt, ich werde ihm einen Braten zubereiten, so wie es ihm schmeckt. Und vielleicht hat sie einfach eine Soße zubereitet, vielleicht auch mit viel Cayennepfeffer noch, dass sie das einfach so hingekriegt hat, dass er den Unterschied nicht herausgespürt hat. Auf jeden Fall fällt er hier auch noch einmal so richtig auf die Nase, indem er diesen Unterschied nicht feststellt. Und dann riecht er am Ende noch die Kleider seines Sohnes Esaus, also er betastet, er riecht und er schmeckt und für ihn ist die Welt in Ordnung. Alle fünf Sinne, Augen, Ohren, Geschmack, Tast und Geruchssinn, aber keine geistliche Antenne, um die Sache vor Gott zu bringen. Der Ausdruck schmackhaftes Gericht kommt fünfmal vor, Vers 4, bereite mir ein schmackhaftes Gericht. Vers 7, bringe mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht. Vers 9, geh zur Herde, hole mir von dort zwei gute Ziegenböcke und ich will sie zu einem schmackhaften Gericht bereiten für deinen Vater. Vers 14, und seine Mutter bereitete ein schmackhaftes Gericht, wie sein Vater es gern hatte. Vers 17, und sie gab das schmackhafte Gericht und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Also das schmackhafte Gericht steht hier im Zentrum. In dieser Situation, wo es so wichtig war, das ganze Erbe, die ganze Verheißung Gottes an die nächste Generation weiterzugeben. Und jetzt eine Frage an uns ältere Semester. Wir, die wir in der Kraft unserer Jugend, als wir uns bekehrt hatten, geistlich durchgestartet sind, auf Einsätze gefahren sind, Reisen gemacht haben, stille Zeit gemacht haben am Morgen, ein Vorbild werden wollten für andere. Wie halten wir es im Alter, wenn die Kräfte nachlassen, wenn wir nicht mehr so gut schlafen in Nächten und am Morgen nicht mehr so gut aus den Federn kommen? Oder wenn wir eben unseren Komfort brauchen, um einigermaßen uns wohlzufühlen? Das ist ja alles okay, das soll uns auch zustehen, nicht wahr? Wenn man älter wird, braucht man einfach ein bisschen mehr Komfort und die Bandscheiben tun weh, wenn man auf einem harten Untergrund schläft und so weiter und so fort. Aber das darf nicht dazu führen, dass unser Draht zum Herrn kalt wird. Das darf nicht dazu führen, dass wir nur noch nach unseren natürlichen Sinnen uns orientieren und Urteile fällen. Wie viele Gemeinden, wenn sie merkten, es kommen keine Neubekehrten mehr dazu, es wird alles immer so eine Wiederholung, und sich dann neu beleben wollten, haben einfach den Fehler begangen, dass sie nur die Sinne neu beleben wollten. Etwas für die Ohren, ein bisschen interessantere Musik, vielleicht PowerPoints, die jetzt nicht nur die Botschaft unterstützen, sondern auch noch Unterhaltung bieten, etwas fürs Auge, ein bisschen Humor und Belustigung. Ja, vielleicht die Kaffeepause mit noch entsprechenden Snacks ergänzen, dass es auch was für den Gaumen gibt. Nun also nichts gegen schönen Gesang, nichts gegen gute PowerPoints, nichts gegen auch eine Kaffeepause, vielleicht etwas ausgiebiger. Aber wenn es nur noch das gibt und nur noch die Sinne angesprochen werden in unseren Zusammenkünften und wir nur noch darauf Wert legen, dann sind wir auf eine schiefe Ebene geraten. Unsere Sinne sind gut, wir dürfen für sie danken. Wenn einer von unseren 5 Sinnen fehlt, dann ist es ein Leben mit Begrenzungen. Unsere Sinne sind uns von Gott gegeben. Wir brauchen sie auch, um vieles zu unterscheiden und zu prüfen. Aber wenn es um geistliche Fragen geht, dann muss das Wort Gottes unser Maßstab bleiben. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen und das Erstgeburtsrecht ist verkauft worden. Isaac hätte sich auf diese Frage konzentrieren müssen und Gott suchen sollen und nicht einfach nur seine Sinne heranziehen, um die Sache zu prüfen. Wir sind auch im Alter nicht nutzlos. Wir können bis zum letzten Atemzug dem Herrn als nützliche Diener und Dienerinnen und Priester und Priesterinnen dienen. Das Letzte, was uns bleibt, ist die Fürbitte, ist das Gebet, ist der Priesterdienst im Gebet. Und immer, wenn ich höre, dass ältere Geschwister heimgegangen sind, dann freue ich mich einerseits für sie, dass sie am Ziel angekommen sind, aber dann denke ich oft an diese Aussage von David, als Abner stirbt, er ermahnt ganz Israel, obwohl er eigentlich hätte froh sein können, dass Abner starb, weil er war ja der Heerführer von der feindlichen Partei im Bürgerkrieg, aber lassen wir das mal außen vor, ganz egal, ob eine Person, die stirbt, jetzt mit mir befreundet war oder nicht. Wenn sie ein Bruder oder eine Schwester war, die gebetet hat, die für das Volk Gottes gelebt hat, dann gilt das, was David eben beim Tod Abners sagt: Wisst ihr nicht, dass heute ein Edler und Großer aus Israel weggenommen wurde? Israel war um einen Heerführer ärmer geworden durch den Tod Abners. Und so ist es auch, wenn ein Bruder oder eine Schwester heimgehen in hohem Alter, dann ist ein Heerführer gegangen, der gekämpft hat für das Volk Gottes, und das ist ein Verlust. Und so möchte ich alle, die älter werden unter uns oder schon älter sind, ermutigen: Denk niemals, dass du nutzlos bist im Reich Gottes. Neben dem Gebet gibt es auch die Korrespondenz. Martin Fedder ist jetzt 81 Jahre alt, Entschuldigung, er wird diesen Oktober 81 Jahre alt und er kann nicht mehr so viele Reisen unternehmen wie früher, auch bedingt durch seine Frau, die er pflegt, aber er bewältigt noch ein großes Maß an Korrespondenz. Er macht das natürlich auf dem Computer mittlerweile, Als ich vor 30 Jahren in der ZAM anfing, da weiß ich noch, da fragten wir uns noch, ist das geistlich, einen Computer zu benutzen? Und dann kam das Internet, dann fragte man sich, das geistlich, das Internet zu nutzen. Heute haben wir ja die Emmauskurse auf der App und verbreiten sie auf dem ganzen Internet. Und Martin macht das auch mit großer Begeisterung noch. Er antwortet auf Fragen von Schülern, die weltweit die französischen Bibelkurse studieren in irgendeinem Land und dann schreiben, ihre Fragen schreiben, Korrespondenzkontakt haben möchten. Und er hat sich dazu im Laufe der Jahre viele Textbausteine zusammengeschrieben, also vorgefertigte Antworten, weil die Fragen auch zu 80% immer wieder dieselben sind. Und ja, er ist aktiv, obwohl er eben nicht mehr so stark und reiselustig sein kann wie früher. Also Korrespondenz ist doch eine sehr, sehr schöne Arbeit, die ältere Leute tun können. Oder Besuche machen, ermutigen, Gemeinschaft suchen mit solchen, die ebenfalls auf dem Weg sind und älter werden, oder auch Jüngeren aus dem Leben erzählen, Glaubenserfahrungen, Glaubensprinzipien, die sich im eigenen Leben bewährt haben, weitergeben, oder Dienste, für die eben beruflich stark eingespannte Geschwister keine Zeit haben zu übernehmen, je nach Kräften, die noch da sind. Aber niemals denken, jetzt bin ich alt, jetzt setze ich mich zur Ruhe und der Inhalt meines Daseins im Alter soll einfach noch sein, soweit meine Sinne es noch vermögen, das Leben mit meinen Sinnen zu genießen. Ja, so müssen es die Ungläubigen machen, weil sie diese Hoffnung nicht haben, weil sie diesen Auftrag nicht haben, weil sie diesen Herrn nicht haben, der die Seine bis zum Lebensende einspannt in sein großes Werk. Das wollen wir uns zur Ermutigung sagen lassen oder zur Warnung durch das Beispiel von Isaak. Gehen wir noch ein bisschen weiter in der Betrachtung jetzt mit Jakob. Jakob belügt seinen Vater 5-mal. Das ist schlimm. Und wie ich schon sagte, Gott lässt sich von seinen Plänen nicht abbringen. Gott legt den Segen auf Jakob. Gott legt den Segen dann auf die 12 Söhne und er spinnt den Faden der Heilsgeschichte weiter bis auf Jesus und durch Jesus bis in alle Ewigkeit. Da können wir sicher sein. Aber was muss Jakob, der seinen Vater 5-mal anlügt, dann ernten später in seinem Leben? Mir ist aufgefallen, also noch einmal, Isaak prüft mit seinen 5 Sinnen, er haut 5-mal daneben. Jakob belügt seinen Vater 5-mal und jetzt wird er im späteren Leben ebenfalls 5-mal belogen. Ihr kennt die Geschichte Jakobs, die Zeit fehlt uns jetzt, das alles nachzulesen, aber ich fasse zusammen. Jakobs Wege sind in vielen Punkten Wege eines wirklich geprüften und oft elenden Mannes. Das erste ist, er muss jetzt fliehen, weil sein Bruder Esau ihm nach dem Leben trachtet. Esau schwört Rache und er schwört seinen Bruder zu töten. Und Esau sprach zu seinem Vater, ab Vers 38, hast du nicht nur diesen einen Segen und so weiter. Und dann heißt es in Vers 41, und Esau feindete Jakob an wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte, als womit sein Vater Jakob gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Fortan trachtet Esau dem Jakob nach dem Leben. Und wenn wir sagten, Isaak war irgendetwas um 130 Jahre alt, er wird dann doch noch 180. Er lebt also noch 50 Jahre lang, der Isaak. Und vielleicht war das auch eine Art Bewahrung Gottes im Hinblick auf Jakob. Denn Esau sagt, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Ja, und da konnte er lange warten. Isaak blieb noch 50 Jahre am Leben. Es kommt ja dann auch zur Versöhnung zwischen Esau und Jakob, als Jakob 20 Jahre später aus Padan Aram mit seinen Frauen und seinen Kindern zurückkommt. Aber zunächst einmal muss Jakob fliehen. Er muss jetzt fliehen, weil Esau ihn nach dem Leben trachtet. Und seine Mutter schickt ihn los zu ihrem Bruder Laban, wo er dann auch seine Frauen Lea und Rahel findet. Er muss fliehen und er wird seine Mutter nie wiedersehen. Zumindest lesen wir nichts davon, als er dann 20 Jahre später zurückkommt. Er kommt zu Isaak und er beerdigt ihn dann auch mit Esau zusammen, aber von Rebekka wird nicht mehr gesprochen. Also er muss um sein Leben fürchten, er muss fliehen und aller Wahrscheinlichkeit nach sieht er seine Mutter nie mehr wieder. Aber jetzt kommen die Betrügereien, die auf ihn fallen. Er wird von seinem Schwiegervater zweifach betrogen, und zwar massiv. Zum einen kriegt er die falsche Frau ins Zelt gesetzt, nämlich die Lea anstelle der Rahel. Und muss dann nochmal 7 Jahre arbeiten, also arbeitet 7 Jahre für die Rahel, aber dann bekommt er die Lea und dann sagt ihm der Laban, komm, lass es gut sein, man muss erst die Ältere verheiraten, erst dann die Jüngere. Jetzt arbeitest du einfach nochmal 7 Jahre und dafür kriegst du auch die Rahel noch dazu. Also ein krasser Betrug und es ist nicht die einzigartige, romantische, schöne Ehe, die er sich mit der Rahel vorgestellt hat. Er hat jetzt 2 Frauen zu bedienen und im Laufe der Zeit kommen ja dann noch 2 weitere Frauen dazu, die Bila als Magd der Rahel und die Silpa als Magd der Lea werden ihm noch als Nebenfrauen gegeben. Also er wird betrogen um seine Frau und er wird von Laban auch um seinen Lohn betrogen. In den 20 Jahren, er arbeitet 2x7 Jahre und dann noch einmal 6 Jahre. Und er wird später zu seinen Frauen sagen, euer Vater hat meinen Lohn 10-mal verändert. 1. Mose 31, Vers 7. Euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Und das sagt er auch dem Laban selber, als dieser ihn dann verfolgt, als er flieht. Der Laban holt ihn ein und dann sagt Jakob noch einmal zu Laban, Kapitel 31, Vers 41, 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen. Ich habe dir 14 Jahre gedient für deine beiden Töchter und 6 Jahre für deine Herde. Und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Um seine Frau betrogen, um seinen Lohn betrogen. Dann stirbt seine Lieblingsfrau Rahel, als er wieder in das Land seiner Väter zurückkommt. Bei der Geburt Benjamins. Dann kommt der dritte Betrug. Seine Söhne Levi und Simeon täuschen die Bewohner der Stadt Sichem, als diese einen Bund mit ihnen machen wollen, weil Sichem, der Sohn Hemors, des Königs der Stadt oder des Vorstehers der Stadt, sich in Dina, die Tochter Jakobs, verliebt hat und sie dann auch entehrt, indem er mit ihr schläft, aber er bietet dann an, sie zu heiraten und dann sagen Simeon und Levi, okay, wir sind einverstanden, dass ihr unsere Tochter zur Frau bekommt, aber nur der Bedingung, dass ihr euch beschneiden lasst. Und dann verpflichten sie die ganze Stadt, sich beschneiden zu lassen und als sie dann in den Schmerzen stehen, in den Tagen nach der Beschneidung, da überfallen sie die Stadt und rotten sie aus mit Mann und Maus und rauben für sich die Frauen und die Kinder und das Vieh und alle Habe. Und Jakob ist erschüttert über diesen Betrug seiner beiden Söhne und die ganzen anderen Söhne machen auch mit. Auch da erlebt er, wie er betrogen wird von seinen eigenen Söhnen in Bezug auf diese Stadt. Und dann kommt noch etwas Trauriges hinzu, 4. Lüge, 4. Betrug. Sein ältester Sohn Ruben begeht Ehebruch mit Bila, eben der Magd Rahels, der Nebenfrau Jakobs. Und das wirft Jakob ihm dann auch Jahre später in 1. Mose 49, als er den Segen ausspricht über seine Söhne vor. Er sagt, Ruben, du bist zwar mein Erstgeborener, aber du hast mein Bett bestiegen und deshalb wirst du nicht den Vorzug haben unter deinen Brüdern. Also sein Schwiegervater betrügt ihn mit der falschen Frau, mit dem falschen Lohn. Seine Söhne betrügen ihn, indem sie eine Stadt dem Erdboden gleichmachen, durch List und Lüge. Sein ältester Sohn begeht Ehebruch mit einer seiner Frauen. Und dann kommt die schlimmste Lüge, der schlimmste Betrug, den Jakob erleiden muss, als Josef von seinen 10 älteren Brüdern nach Ägypten verkauft wird. und sie dem Jakob sagen, ein wildes Tier hat ihn zerrissen, hier ist sein Kleid, das sie in das Blut eines Ziegenbocks getränkt haben. Sie bringen es dem alten Vater Jakob und sagen, leider ist Josef von einem wilden Tier zerrissen worden, hier ist der Beweis. Und Jakob ist über die Maßen erschüttert und traurig. Und er sagt in 1. Mose 37, 34 folgende Worte. Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und er trug Leid um seinen Sohn Josef viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten, aber er weigerte sich, sich trösten zu lassen und sprach, denn trauernd werde ich zu meinem Sohn hinabfahren in den Scheol. Und sein Vater beweinte ihn. Das ist so ein erschütterndes Bild, wenn wir nur auf die krummen Wege achten, die Jakob gegangen ist. Fünfmal seinen Vater belogen, einmal sogar im Namen Gottes. Fünfmal ist er selber dann aufs Schlimmste betrogen worden. Und es bleibt ihm nichts anderes mehr übrig, als diese Trauer und diese Verbitterung und diese Feststellung, ich werde zu ihm hinabfahren in den Scheol. Und er beweint ihn. Nun, wir kennen den Ausgang der Geschichte. Gott hatte es anders im Sinn. Und Jakob kommt dann durch Josefs Position in Ägypten, er wird ja zum Premierminister, kann man sagen, des Pharao, durch seine Träume lenkt er dieses Land in 7 Jahren des Überflusses, so dass viel Getreide aufgehäuft wird in riesigen Speichern. Und so wird Ägypten durch die 7 Jahre der darauffolgenden Hungersnot durchgetragen, kann sogar noch Getreide verkaufen an Nachbarvölker. Und so kommt auch Jakob schlussendlich mit seinen Söhnen und mit seiner ganzen Familie nach Ägypten. Und sie werden dort von Josef versorgt. 2 Verse zum Ende jetzt in Bezug auf Jakob. Jakob steht dann vor dem Pharao in Kapitel 47, Vers 9. Und er gibt einen Rückblick auf sein Leben mit 2 erschütternden Worten. Jakob sprach zum Pharao, 1. Mose 47, Vers 9. Die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie haben nicht erreicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Abraham wurde 175 Jahre alt, Isaak 180. Jakob steht jetzt mit 130 vor dem Pharao. Er wird noch 147 Jahre alt werden, also 17 Jahre hat er hier noch zu leben in Ägypten dann. Aber in dem Moment steht er vor dem Pharao und er sagt, wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und wenn wir die Gnade Gottes nicht hätten und wenn wir Gottes Eingreifen in unserem Leben nicht hätten, dann müsste jeder, der auf sein Leben zurückschaut und nur die eigenen Verdienste und die eigenen Sünden und die eigenen krummen Wege und die eigenen Fehltritte anschaut, müsste jeder sagen, wenig und böse sind meine Tage gewesen. Und jetzt kommt die Ewigkeit auf mich zu. Das ist das Los aller Ungläubigen. Wenig und böse. Das ist alles, was von einem Leben, sei es 20 oder 100 Jahre alt gewesen, wenn die Gnade Gottes nicht in dieses Leben hineingekommen ist, dann ist das Fazit eines Menschenlebens, eines Sünders auf dieser Erde. Aber Jakob hat noch eine andere Perspektive. Er weiß, bei all meinen Fehltritten, bei allem, was krumm gelaufen ist, bei allem, was ich erleiden musste, wegen meinen eigenen Sünden, Gott hat mich nicht verlassen. Und in Kapitel 48, Vers 15, das ist dann rund 17 Jahre später, als Josef zu ihm kommt mit seinen beiden Söhnen Manasse und Ephraim und er seinen Vater bittet, diese beiden Söhne zu segnen, da blickt Jakob auch zurück auf sein Leben. Aber jetzt sagt er nicht mehr wenig und böse, sondern er sagt Folgendes, 1. Mose 48, Vers 15. Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, er segnet die Knaben. Hier ist es nicht mehr wenig und böse, sondern hier sagt er, der Gott, der mich geweidet hat, bis auf diesen Tag, der Engel, das ist natürlich der Engel des Herrn, das ist der Herr Jesus, Gott selbst, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel. Geweidet bis auf diesen Tag, erlöst von allem Übel. Was für ein Kontrast. Und das ist die Gnade Gottes. Das ist die gerade Linie, die Gott auf unseren krummen Lebenswegen zeichnet, indem er uns immer wieder zurückbringt zu ihm, in seine Gemeinschaft. Auch in seinen Blick auf die ewige Herrlichkeit. Ja, wir dürfen, was immer in unserem Leben geschehen ist, wenn Gott Buße geschenkt hat, zur Umkehr, zum Bekenntnis, zur Rückführung in seine Gemeinschaft, dann dürfen wir auch alle Verheißungen für die Ewigkeit wieder sehen, wieder einen klaren Blick haben. Und den hat Jakob hier so wunderbar am Ende seines Lebens. Er gibt den Segen weiter, weil er weiß, Gott hat mir diesen Segen gegeben und ich darf ihn weitergeben. Und er sagt, dieser Gott hat mich geweidet. Das heißt, er hat mir zu essen gegeben im Sprachjargon der Hirten und hat mein Leben erhalten. Er hat mich geführt, er hat mich beschützt und er hat mich erlöst vor allem Übel. Das heißt, übertragen auf uns, er hat mir auch vergeben. Alle meine Übeltaten hat er mir vergeben und er hat letzten Endes die Konsequenzen zwar nicht aus dieser Welt geschaffen, aber im Hinblick auf die Ewigkeit weiß ich, dass ich ohne Sünde eingehen werden in die Ewigkeit, weil meine Sünde auf Jesus Christus gelegt worden ist. Und wenn wir dann noch einen Blick ins Neue Testament tun, wo Gott immer noch 2000 Jahre später sich als Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs bezeichnet, dann ist das ein überwältigendes Zeugnis der Gnade Gottes. Man fragt sich ja, warum nennt Gott sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Ihr kennt das erste Buch Mose, die ersten 11 Kapitel sprechen eigentlich von Weltgeschichte, von Sünde, von Sündenfall, von Vertreibung aus dem Paradies. Die ganze Schöpfung leidet darunter, Dornen und Disteln kommen in die Schöpfung hinein. Dann kommt die Sprachverwirrung, dann kommt vorher, Entschuldigung, kommt noch die Sintflut. Es ist immer Weltgeschichte, die Zerteilung der Völker und so weiter, die Zerstreuung. Und dann fängt ab Kapitel 12 plötzlich die Bibel an, uns die persönliche Geschichte von Menschen zu erzählen. Von Abraham, von Isaak, von Jakob. Einzelne Lebenserzählungen, Biografien, wo manchmal bis ins kleinste Detail gegangen wird. Wie wir es eben in Kapitel 27 zum Beispiel gelesen haben mit diesem schmackhaften Gericht. Und was zeigt uns Gott dadurch? Er zeigt, dass die ganze Weltgeschichte ein Puzzle ist von Biografien von einzelnen Menschen, von Abraham, von Isaak, von Jakob, von dir und mir. So setzt sich die Geschichte Gottes, einerseits die Weltgeschichte, aber andererseits natürlich auch seine Heilsgeschichte zusammen aus einzelnen Biografien, aus einzelnen Lebensgeschichten, die Gott mit den Seinen geht. Und wenn er sich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennt, dann dürfen wir uns auch hinten dran schreiben. Der Gott von dir und der Gott von mir. In Matthäus 22, Vers 32, da wollen die Sadduzäer den Herrn Jesus herausfordern und sie sagen zu ihm, du, wenn ein Mann, sie glaubten nicht an die Auferstehung, die Sadduzäer, sie glaubten nicht an die Auferstehung und sie wollten das dem Herrn beweisen und sagen, wenn eine Frau auf dieser Erde 7 Männer gehabt hat hintereinander, weil die immer alle gestorben sind der Reihe nach, und sie 7 Männer gehabt hat, dann wird sie doch im Himmel nicht mehr klarkommen. Mit welchem Mann soll sie dann verheiratet sein? Von da ist doch der Gedanke der Auferstehung absurd. Das war ihre kuriose Vorstellung der ganzen Angelegenheit. Aber dann sagt der Herr ihnen eine sehr interessante Antwort. Matthäus 22, Vers 32 oder schon vorher Vers 29. Matthäus 22, 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, indem ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Sie sind nicht Engel Gottes im Himmel, sondern wie. Das heißt Geist, sie leben in der Gegenwart Gottes und sind nicht mehr von Fleisch und Blut. Vers 31 jetzt, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Also wenn du einen Sadduzäer von der Auferstehung hättest überführen müssen, hättest du diesen Vers genommen, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs? Interessante Beweisführung, oder? Aber Gott will damit deutlich machen, wenn ich mich so nenne, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann bin ich ein Gott, der mit Menschen in Beziehung tritt, aber nicht nur bis zu ihrem Tod, sondern weit über ihren Tod hinaus. Und hier sind wir 2000 Jahre nach Abraham. Und Gott sagt immer noch, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jesus bestätigt das, indem er sagt, ja, sie leben eben immer noch. Abraham, Isaak und Jakob, sie leben. Und sie leben für Gott. Und genauso werden auch wir, wenn Gott seinen Gnadenplan in unserem Leben verwirklicht hat, werden wir ewig mit ihm leben. Gottes gerade Linien auf unseren krummen Wegen. Und dann heißt es noch in Matthäus 8, Vers 11 in Bezug auf das tausendjährige Reich, sie werden kommen von Osten und Westen, von Süden und Norden und sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische liegen. Das wollen wir jetzt nicht prophetisch groß auslegen, aber einfach den Gedanken festhalten, Abraham, Isaak und Jakob werden auch im Hinblick auf das Reich hier auf der Erde eine Rolle spielen. Sie werden gegenwärtig sein unter allen Erlösten. Vielleicht sind auch hier besonders die Juden genannt, die zerstreut sind die ganze Welt, aber offensichtlich auch die Nationen. Und Abraham und Isaak und Jakob werden da sein. Und es wird sicher nicht mehr über die Lügen Jakobs gesprochen werden, mit denen er seinen Vater angelogen hat. Und es wird nicht mehr auf die Irrtümer Isaaks, über die Irrtümer Isaaks geredet werden, als er Esau und Jakob prüfen sollte in Bezug auf die Weitergabe des Erstgeburtsrechts. Gottes Gnadenwege sind ewige Wege, gute Wege, die uns letzten Endes ans Ziel bringen. Ich weiß nicht, je älter man wird, desto mehr denkt ihr vielleicht auch zurück an euer Leben und das Langzeitgedächtnis bleibt ja gut, auch wenn man älter wird. Und ich kann mich an meine Kindheit und Jugend und an die Zeit meiner Bekehrung so um das Alter von 20 noch sehr gut erinnern. Und da muss ich manchmal denken, wenn ich doch noch einmal leben könnte, ich würde so viel anders machen. Ich möchte so viele Fehler, die ich begangen habe, dann nicht mehr tun. Aber das können wir nicht. Wir können das Rad nicht zurückdrehen. Aber in diesen Tagen in der JFB hat ein junger Bruder, der über Römer 1 und 2 und die folgenden Kapitel bis Kapitel 8 gelehrt hat, hat Folgendes gesagt. Den Gedanken fand ich interessant. Jesus Christus ist nicht nur am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Das hat er getan, zweifelsohne. Er hat dort unseren Platz eingenommen. Aber er hat auch das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen. Er hat unser Leben gelebt, das vor Gott zählt. Insofern, als er ein vollkommenes Leben gelebt hat, und deshalb schaut Gott ihn an als den vollkommenen Menschen, den zweiten Adam. Und er schaut unser Leben an und er sagt, ja, dein Leben war voller krummer Wege. Aber es gibt einen, der hat ein vollkommenes Leben gelebt. Das ist mein Sohn. Und er hat auch dein Leben gelebt, das jetzt vor mir zählt. Durch sein Leben und durch seinen Tod sehe ich dich wie einen, der durch meinen Sohn gelebt hat. Und ich nehme dich an als meinen Sohn. Ich liebe dich wie meinen Sohn. Und so wie ich meinen Sohn Jesus Christus Sohn nenne, so nenne ich auch dich Sohn und Tochter und mein Kind. Das alles ist die Gnade Gottes, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Und es nützt nicht viel, wenn wir über unsere Vergangenheit nachdenken und uns wünschen, dass sie anders hätte sein mögen. Aber es nützt viel, wenn wir auf das Leben des Herrn Jesus schauen und einfach zur Ruhe kommen in der Gewissheit, durch ihn sind wir in die Gnadenwege Gottes eingegangen. Und Gott hat gerade Linien gezeichnet auf unserem Lebensweg, die bis in das Heiligtum und in den Himmel und in eine Ewigkeit mit ihm führen. Dafür wollen wir ihm danken und dadurch wollen wir uns auch stärken lassen und die Ermahnungen auf uns wirken lassen, wenn wir sehen, dass bei Menschen der Bibel wie bei Isaak und bei Jakob und bei Rebekka krumme Wege vorhanden waren, dann wollen wir uns durch sie warnen lassen, damit wir nicht auch ähnliche Konsequenzen tragen müssen, wie das bei ihnen der Fall war.